Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Dieser Podcast ist genau richtig für dich, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Wir machen mit diesem Podcast die graue Systemtheorie bunt und du bekommst hier einen Mix aus Interviewfolgen und Solofolgen mit Jessica. Und heute geht es mit einer Interviewfolge weiter. Jessica befindet sich heute im Interview mit Marcel Leeb. Marcel kommt aus München und ist systemischer Coach in freier Natur. Und so heißt auch sein Unternehmen. Er ist Bergwanderführer und er geht mit Menschen gerne raus und hat auch kein physisches Büro, in welchem er seine Beratungsgespräche durchführt. Und in dieser Podcast-Folge nimmt dich Marcel mit in seine Arbeit, welche Methoden er anwendet und Jessica und Marcel sprechen darüber, wie nützlich dieses in Bewegung und in der Natur sein kann für die Beratungsgespräche. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Marcel, voll schön, dass du heute im Podcast bist und wir miteinander sprechen dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Jessica. Ich freue mich sehr, bei dir, bei euch zu sein. Es gibt noch die Theresa, deine Kollegin. Schön, habe ich mich sehr drauf gefreut, schon seit vielen Monaten.
Wunderbar. Und ich glaube, was an diesem Gespräch für mich gerade so wie ein bisschen ungewöhnlich anmutet, ist, dass ich dich in einem Innenraum antreffe. Und ich würde sagen, auf deinem Instagram, wo ich dir jetzt schon eine Zeit lang folge, sehe ich dich immer nur draußen. Wie fühlt sich das für dich an, in einem Innenraum zu sein?
Ja, also es stimmt, ich arbeite eigentlich ausschließlich nur draußen, es sei denn, es ist der Kundenwunsch, dass es auch noch Innenräumlichkeiten gibt, zum Beispiel bei einem Teamcoaching oder wenn wir Seminare geben, ansonsten wirklich nur draußen. Aber durch die Büroarbeit, die ja auch mit dazu gehört, bei der Arbeit eines Coaches bin ich schon damit vertraut, auch drinnen zu arbeiten, aber mich hält es nicht lange drinnen. Also ich bin einer für draußen, genau.
Einer für draußen, cool. Was machst du dann da draußen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Eigentlich ist es sehr simpel, also ganz natürlich, gell? Ich arbeite in und mit der Natur, beziehe die Natur mit ein, wenn ich Menschen coachen begleite. Sie wirkt ja ohnehin von Anfang an, wenn wir gehen, wir starten immer mit einem Gespräch, gleiche Ausrichtung, wir laufen nebeneinander und wir klären so die Dinge, warum jemand kommt, was die Person sich wünscht, worum es geht. Und dabei wirkt ja schon mal die Natur durch das satte Grün oder den Wind oder die Sonne einfach aufs Nervensystem. Und es beginnt ja etwas, was wir Coaches Gleichschreiten nennen oder Pacing. Das macht man ja auch im Raum, wenn man sich im Raum trifft. Man schaut, dass man wie so eine gleiche Wellenlänge erzeugt und einen Raum, in dem man arbeiten kann. Das entsteht, wenn man draußen arbeitet, auch wirklich physisch. Also ich achte sehr gleich zu Beginn auf das Tempo, wie geht jemand? Und manches Mal, sie kommen ja oft aus einem sehr hektischen Alltag, gehen die sehr schnell. Und was ich dann machen kann, ist entweder das Ansprechen und fragen, du, was hat denn dieses Tempo mit deinem Thema zu tun, um auch darauf hinzuweisen, boah, das ist aber jetzt aus meiner Perspektive ein ordentliches Tempo. Oder ich werde bewusst etwas langsamer. Und dann laufen die Leute so ein, zwei Schritte vor mir und merken, na, der hat aber ein anderes Tempo drauf. Und so entsteht dann irgendwann durchs Ansprechen oder eben auch nicht zugleich schreiten. Und das sind so die ersten Schritte in der Natur. Das ist das, was passiert, wenn man draußen arbeitet. Natur wirkt und wir fangen an, gleich uns einzugrooven, einzuschwingen, gleich zu schreiten über das Physische.
Ja.
Genau.
Es ist total schön, dir dabei zuzuhören. Ich habe das Glück, dass ich dich auch sehen darf, so wie du strahlst. Und das ist so voll dein Ding. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben. Wie bist du zu dieser großen Leidenschaft gekommen?
Das ist ja meistens so, wie es immer ist, gell? Auch das wieder natürlich aus mir heraus, und so ist es ja bei anderen auch, die, glaube ich, ihre Berufung zum Beruf machen. Da gibt es was, was zu einem gehört, was einen ruft. Und ich bin, und ich mache das immer noch, wenn ich innen drin in mir etwas auszuklamüsern habe, in mir nicht fein bin, bin ich schon immer, die letzten 20 Jahre habe ich meinen Rucksack geschnappt, bin in die Berge und habe eine Hüttentour für mich gemacht. Und nach diesen 2, 3 Tagen kam ich zurück und war innen drin gut aufgestellt. Ich war geklärt. Dieser Knoten oder diese Unzufriedenheit oder dieser Wirrwarr, das war einfach weg. Und ich wusste, was sind meine nächsten Schritte, wie möchte ich agieren, was möchte ich aussprechen. Genau. Und irgendwann kamen dann Freunde mit. Ich fand es natürlich toll, dass es einen gibt, der eine Hüttentour organisiert. Da kommt man natürlich gerne mit. Und dann haben wir natürlich auch auf so einer Hüttentour, du hast kein Internet, du hast kein Fernsehen, kein Telefon. Du sprichst wirklich über Dinge. Du fragst nicht nur, wie geht's dir, sondern irgendwann fragst du, wie geht's dir eigentlich wirklich? Jetzt hast du mir so viel erzählt, wie toll alles ist, aber ich glaube dir ehrlich gesagt kein Wort. Sag mir doch mal, wie geht's denn dir wirklich? Und plötzlich kriegt es eine andere Tiefe und die Gespräche kriegen eine andere Form. Und ich durfte dann meine Freunde auch so, eigentlich waren das Coaching-Gespräche sehr oft. Und auch die kamen runter vom Berg nach mehreren Tagen und waren geklärt, waren innen drin gut aufgestellt. Und ich weiß es noch, da standen die drei vor mir und ich habe gesagt, Mai, jetzt funktioniert das für mich, jetzt funktioniert das für euch, jetzt kann ich auch einen Job draus machen. Und da haben die gesagt, genau das machst du jetzt. Also die waren da auch so happy mit der Tour und so weiter. Und dann habe ich angefangen, mein erster Coaching-Job in der Natur war quasi Hüttentouren anzubieten, Coaching-Hüttentouren. Und so ist das vor 2013 habe ich mich selbstständig gemacht, also vor vielen Jahren ist so dieses Format entstanden, in der Natur zu coachen.
Was würdest du sagen, sind für dich da so diese Highlights oder was lässt dich auch jetzt über die ganzen Jahre weiter leidenschaftlich dranbleiben?
Okay, also mehr als nur Coaching, Hüttentouren, an dem Ganzen, also mit Menschen draußen in der Natur zu arbeiten. Was sind die Highlights? Ich glaube, also wie natürlich ehrliche Antworten entstehen, wenn Menschen den Raum bekommen, mit sich in Kontakt zu kommen. Ich sage immer, durch den direkten physischen Naturkontakt kommen wir in Kontakt mit unserer eigenen Natur. Und wenn das beginnt, und das beginnt, je abgeschiedener und je weniger Ablenkungen einfach da sind, umso leichter kommen Menschen mit ihrer eigenen Natur in Kontakt. Was für wunderschöne, ehrliche Antworten entstehen. Und vor allem dann noch, wenn man das Glück hat, Menschen so, ich sage immer, Strecke machen, über eine gewisse Strecke begleiten zu dürfen. Also mehrere Tage am Stück sind eigentlich meine Lieblingsformate. Weil dann geht es wirklich in die Tiefe und die Antworten, wie gesagt, sind ehrlich, authentisch, passen also zu 100% zu diesen Menschen. Sie wissen nicht immer, wie sie es umsetzen werden, aber sie haben finden einen ehrlichen Umgang mit sich. Und das ist, glaube ich, das öffnet also einfach viele Möglichkeiten, einen großen weiteren Weg. Und danach sehen sich, glaube ich, auch viele nach Orientierung, nach einem authentischen Ausdruck, nach man sich wieder spüren und daraus heraus wirklich klare Antworten, Statements für sich zu finden, die man dann auch entweder im Job oder persönlich in der Beziehung oder mit Freunden, Familie, also man kriegt ein Standing, man steht dann woanders im System, man positioniert sich anders und damit ändert sich, du weißt, der Wirkung, Wechselwirkung systemisch, damit ändert sich unheimlich viel im ganzen System.
Ich finde das unglaublich logisch und also ja, ich merke, dass ich so ganz aufmerksam deinen Worten lausche. Und es gibt in mir so einen Teil, dass ich so denke, uff, würde ich da auch mitgehen? So bräuchte ich irgendeine Ausrüstung, irgendeine Wanderhose, bräuchte ich auch einen coolen Rucksack, der nicht meinen Laptop trägt, so wie jetzt mein Laptop-Rucksack. So begegne ich da irgendwelchen Spinnen, Käfern, so. Also was sagst du so Menschen, die vielleicht jetzt so wie ich erstmal nicht so total jubeln und direkt auf Anmelden klicken, sondern sich auch so fragen, ja, und was mache ich dann so ohne Internet? Und was mache ich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, so das Gefühl habe, ich bin nicht gut präpariert?
Also, sag mal, Wandercoachings oder Hüttentouren sind ja so ein Aspekt, ne? Also eine Spielvariante, die man machen kann, gerade wenn man sich so zurückziehen möchte. Früher oder manche gehen in Klöster, ziehen sich zurück und man könnte so eine Hüttentour eben ähnlich quasi als etwas Ähnliches beschreiben. Aber es gibt ja ein ganzes Portfolio, eine ganze Bandbreite. Man kann ja auch nur 2 Stunden bei mir in München an der Isar mit mir in die Natur gehen und 2 Stunden ein Thema betrachten. Coachend, in Bewegung oder einfach auch mal, wie du arbeitest, eben mit systemischer Aufstellung und nimmt dann einfach Naturmaterialien, die man neu deklariert, und arbeitet einfach mal so, bis hin zu mehreren Tagen. Und da kann man sich auch entscheiden, so wie viel Wanderaspekt das sein, also wie weit und wie hoch. Wie viel Natur, also will ich auch mal irgendwie mich auf einen Berg setzen in Stille oder mal in den Wald und 1 Stunde in Stille unter einem Baum sitzen, ist das für mich okay oder nicht? Und je nachdem, das wird ja vorbesprochen, brauchst du dann gewisse Ausrüstung oder Zeckenspray oder Mückenspray oder ja, dann krabbelt da mal eine Ameise oder man sieht mal irgendwo eine Schlange oder. Aber wir begeben uns nie in Gefahr. Also wir verletzen uns nicht und niemand anderen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe natürlich für Wanderung auch eine Ausbildung, bin Bergwanderführer, weiß, was ich tue. Und es geht nicht um höher, schneller, weiter, sondern immer, was passt zu dieser Person? Also wie viel Natur oder welche Wege? Weil es bringt nichts, das sind wir wieder bei dem Nervensystem, Neues, also und auch vor allem Veränderung, kann man nur in der Entspannung gestalten, in einem sicheren Raum. Und wenn sich jemand nicht sicher fühlt oder ständig in einem Ausnahmezustand ist, dann wird es nichts werden. Also der Fokus ist auf, wir betrachten Veränderung oder wir gestalten Veränderung. Und dazu brauchst du immer einen sicheren Raum. Die Person muss sich sicher fühlen. Ansonsten brauchen wir nicht zusammenarbeiten und daran wird es angepasst.
Und es hört sich jetzt so super individuell an. Ich glaube, du machst aber auch Gruppenangebote. So, wo würdest du so sagen, sind für dich so die Unterschiede zwischen wir beide gehen 2 Stunden an der Isar, oder aber du gehst auch mit Gruppen?
Der Unterschied ist, also zum einen, wenn ich nochmal die Natur ins Spiel bringe, wenn wir mit Gruppen arbeiten, hast du einfach öfter mal mehr Pause und kannst dann meiner Empfehlung folgen, in die Natur für dich zu gehen, also Mußezeit in der Natur zu haben, völlig selbstbestimmt aus dem Moment heraus zu entscheiden, was tut mir jetzt gut. Gehe ich mal in den Gebirgsbach, setze ich mich mal unter einen Baum und reflektiere was, mache ich ein Mittagsschläfchen im Gras, wie auch immer. Während ich vielleicht nochmal mit einer anderen Person arbeite, da gibt es also mehr Lücken für Integration. Und ich arbeite mehr mit Modellen, die ich so dieser Gruppe präsentiere und stelle Fragen und jeder kann sich so seins rausnehmen. Und man muss nicht immer allen erzählen, was da in einem vorgeht, sondern man kann so sich ein bisschen bedienen und hat dann wieder mehr Zeit für sich und kriegt dann auch wieder ein Einzelcoaching. Während wenn wir halt jetzt direkt arbeiten, vielleicht auch mehrere Tage am Stück, das ist schon sehr intensiv, weil der Fokus immer ist auf dich gerichtet, also die ganze Zeit. Während bei Gruppenangeboten ist es eher so in Wellen, du tauchst mal ein, dann hast du wieder Zeit für dich, dann tauchst du mal wieder in die Gruppe und in den Coaching-Prozess ein. Genau. Und hast aber mehr Zeit für Integration und noch mehr für einen individuellen Naturkontakt.
Eine meiner größten Kritikpunkte an so ganz klassischem systemischem Coaching oder systemischer Beratung ist, dass man sich mit den Menschen hinsetzt und redet. Das hebelst du ja eh schon aus, weil du sagst ja, ihr geht. Und die Natur bringt auf jeden Fall auch noch mal Elemente rein. Du hast von Sonne gesprochen. Ich lebe in Norddeutschland und ich weiß nicht genau, was du mit Sonne meinst, aber ich habe schon gehört, dass bei euch häufiger mal so ein Phänomen passiert.
Es gibt ja genau.
Genau. Was würdest du sagen, so wie schaust du tatsächlich auch auf diese körperliche Komponente? Vielleicht sowas wie beim Gehen etwas schneller atmen oder beim Anstieg ein bisschen schnaufen. Wie schaust du auf, du hast schon gesagt, Nervensystemregulation, aber wirklich auch den Körper als wichtigen Teil von Veränderungsprozessen.
Ja, ganz wichtig. Also es geht wirklich, also was, wenn der Klient das wünscht und kann, also wirklich um den direkten Naturkontakt, das wirklich physische Erleben, mal die Schuhe ausziehen und sich die Füße in den Gebirgsbach stellen. Also Steine anfassen, Bäume anfassen, Naturmaterialien anfassen. Es ist wirklich dieses Prinzip, durch den direkten Naturkontakt kommen wir in Kontakt mit unserer eigenen Natur und der Körper. Und das kennst du vielleicht auch, das kannst du jetzt bestätigen oder verwerfen, aber wenn ich coachend arbeite, ich achte sehr, wie der Körper reagiert. Also bei der systemischen Aufstellung ist der Körper meistens das, sage ich mal, Instrument, was am unverfälschlichsten gleich anzeigt, was los ist. Gell? Wenn der Körper so ein bisschen zurückgeht oder wenn er sich aufrichtet oder also bei Fragestellungen oder beim Agieren innerhalb von Methoden oder systemischem Stellen, ist der Körper, und ich sage dann auch immer, achte als allererstes Mal, wie reagiert der Körper, wenn ich dir die Frage stelle. Oder wenn du dich in diese Wahrnehmungsposition stellst, und bei mir wäre halt eine Wahrnehmungsposition symbolisiert durch einen Stein, durch einen Ast oder wie auch immer, also keine Figur oder kein Bodenanker, wie es du vielleicht machst oder durch einen Mensch repräsentiert. Und wenn man sich dann in diese Wahrnehmungsposition begibt, reagiert der Körper. Und das ist das Erste, worauf ich achte oder auch bitte darauf zu achten, dann aufs Gefühl und danach erst, was sagt der Kopf? Also komplett andersrum. Und ich weiß nicht, du machst wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen, oder?
Ja, ich mache vor allen Dingen die Erfahrung, dass die Menschen, die zu mir kommen, ganz oft sagen, ich weiß schon alles. Und die Menschen haben ganz viel verstanden, die haben auch Muster erkannt. Ich finde, dass zum Beispiel auch künstliche Intelligenz da eine Menge Gutes reingibt im Sinne von Muster erkennen. So von, ne, wenn ich mit dem und dem Thema konfrontiert werde, dann reagiere ich häufig in dem Muster von XY und so. Und ich glaube ganz arg, dass wir mehr Erfahrungsräume brauchen und denke mir so, ja, du hast dir halt eigentlich den größten Erfahrungsraum gewählt, den wir so anbieten können. Also die Natur und vor allen Dingen auch die Begleitung dabei, weil man kann ja immer sagen, so, ne, ich habe das schon häufig gehört, dass Menschen auch sagen, Mensch, Jessica, geh doch mal 2 Stunden in den Wald. Und ich so denke, ja, dann bin ich da und fühle mich aber eher lost und denke so, ja, toll, dann bin ich jetzt im Wald und was mache ich jetzt hier? Ja, hör den Vögeln zu. So, ja, okay, kann ich machen. Aber so dieses, ich glaube, diese Kombination aus Körperarbeit, Spielwiese Natur und aber auch deiner Begleitung oder auch die Begleitung durch andere Menschen aus der Gruppe, dass das eigentlich echt ein ziemlich fettes Ding ist.
Ja, das lasse ich gern genauso stehen. Nein, es ist wirklich, ich kann den Leuten natürlich auch genau sagen, warum ich gewisse Dinge mache. Warum wähle ich das jetzt so oder warum gehen wir ein bisschen länger? Du hast vorhin auch den Atem angesprochen. Durch dieses, zum Beispiel tiefer atmen oder mal schneller gehen, lösen sich natürlich Schichten ganz automatisch. Es passiert so viel draußen automatisch, man kann das nochmal ansprechen, dann wird es einfach klarer. Warum solltest du den Vögeln zuhören? Einfach ganz in diesem Moment zu sein, bringt dich wieder mit dir in Kontakt. Und man kann natürlich auch diese Metapher oder Symbolik, Vögel und Singen und so weiter nutzen. Der drückt sich einfach aus. Also wenn er sagen will, der Vogel ganz natürlich drückt sich aus, weil er das jetzt so will. Wenn er balzt der oder es ist einfach der natürlichste Ausdruck, den er hat, dann kann ich das doch nehmen und sagen, was wäre denn jetzt dein natürlichster Ausdruck? Und wenn du sagst, am liebsten hör dich schreien, ja, dann sage ich, du, dann schrei. Und wenn du willst, unterstütze ich dich, ich schrei mit. Also wenn das jetzt das ist, was du brauchst, der natürlichste Ausdruck, dann bin ich der Wegbegleiter an deiner Seite und dann guck mir, was es mit dir macht. Und wie ist denn das, wenn du einfach mal, ne, so zum Beispiel, einfach mal rausgeschrien, also keine Ahnung, oder mir ist nach Weinen, ja, dann weine, Tränen bringen Dinge in den Fluss und wir arbeiten weiter mit dieser Metapher. Also ganz natürlich entsteht da einfach ein Flow.
Ja. Und wenn ich gerade innerlich so abgehe und so denke, wow, das hört sich so cool an und yo, das ist das, was man braucht, dann meldet sich in mir auch so eine skeptische Stimme. Die kenne ich schon gut und ich glaube, die hat mir auch als Wissenschaftlerin immer mal wieder geholfen, Dinge nochmal von der anderen Seite zu sehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 5 Tage mit dir auf einer Hüttentour unterwegs und ich finde da so meinen persönlichen Ausdruck. Ich reguliere mein Nervensystem. Ich komme mit meiner Natur in Kontakt. Und dann komme ich wieder zurück. Du hast gesagt, du lebst in München, das ist eine große Stadt, da ist ordentlich was los, da ist dann wieder das Internet und da ist dann wieder diese Struktur. Ich treffe auf Menschen, sei es an meinem Arbeitsplatz oder in meiner Familie. Also wie nachhaltig kann diese Erfahrung sein, wenn sich der Kontext drumherum erstmal nicht wirklich verändert?
Also ich hatte jetzt so auf der Zunge, ich wollte irgendwie sagen, natürlich überhaupt gar nicht nachhaltig. Nein, das ist, ja genau, das ist also wirklich ein Muskel, den man trainiert. Also ich glaube, wenn man so wieder mit sich in Kontakt gekommen ist, es gibt viele Wege dahin, für manche ist vielleicht auch wirklich Natur nichts, das darf auch wirklich so sein, dann gehen sie ins Kloster und sind da vielleicht mal im Schweigeretreat für 5, 7 Tage. Und dann ist es ja das Gleiche, man kommt in den Alltag und der ist sehr hektisch. Und es ist wirklich ein Muskel, den man trainieren darf, wie bei der Achtsamkeit. Gell? Also wenn jeder, der eine Achtsamkeitsausbildung oder mal mit Achtsamkeit in Kontakt gekommen ist, heißt dann wirklich danach, diesen Achtsamkeitsmuskel, den darf man trainieren, weil sonst erschlafft er wieder. Das ist wie in einem Fitnesstraining. Und da ist es genauso, man kommt zurück und es ist wichtig, sich immer wieder Zeiten oder Möglichkeiten einzubauen, um mit sich in Kontakt zu kommen. Dieses Üben, mit sich in Kontakt gekommen und dann daraus Antworten auf das, was einem begegnet, aus sich herauszugeben. Das geht einfach wirklich durch, ich ziehe mich mal zurück, ich gehe vielleicht öfter mal in die Natur oder ich fange mal an zu meditieren täglich oder einmal die Woche oder wie auch immer. Das ist das eine. Und wie du es, denke ich, auch machst, ist nach so einer intensiven Begleitung, begleite ich natürlich auch noch mal in den Wochen danach. Also man geht da nicht zurück und dann ist man ganz alleine gelassen und dann geht es erst richtig los. Das war ja nur die Probe aufs Exempel. So, jetzt bist du im Alltag, jetzt wendest du an, jetzt sprichst du aus, jetzt willst du etwas verändern. Und wir alle tun es mit Veränderungen natürlich unheimlich schwer. Also wenn Stress kommt, wenn wir uns nicht mehr sicher fühlen, fallen wir ins alte Muster. Deswegen dieses Lernen, mir einen sicheren Raum zu geben, aus dem heraus ich dann Antworten finde, also auch wirklich, was ist mein eigenes Tempo? Wann möchte ich drauf antworten? Habe ich den Mut, dem anderen zu sagen, du, das geht mir jetzt zu schnell, morgen. Und dann gehe ich noch oder später und nehme mir noch mal. Und wenn es nur 2 Minuten ist, das darf einfach trainiert und geübt werden. Aber es ist wirklich das, was man im sicheren Kontext erfahren hat, findet Anwendung in einem Kontext dann im Alltag, der schnell, hektisch und unsicher ist. Und das muss man wirklich üben, mit sich verbunden, dann erst zu antworten, wenn es für einen stimmig ist, oder dann voranzuschreiten. Und da kann man sich verlieren. Man fällt natürlich sofort oder sehr schnell und sehr leicht wieder in altes Muster zurück.
Ja, und man hat ja auch immer gute Gründe für alte Muster, und da kann man ja dann auch noch mal hingucken. So, wenn wir jetzt so miteinander sprechen, dann habe ich so das Gefühl, irgendwie ist das total klar und die Menschen, die uns hier zuhören, die kriegen so mit, yo, Naturcoaching, das funktioniert gut. Was würdest du sagen? Wenn Menschen so spüren, ich möchte das auch stärker mit einbeziehen oder ich möchte das auch stärker nutzen. So, wie können sich Kollegen und Kolleginnen da auf einen richtig guten Weg machen?
Also, das ist jetzt Klar, vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, aber ich unterrichte es ja auch. Also es gibt ja zum einen das Buch, was ich dieses Jahr rausgebracht habe, Naturcoaching, das Praxis- und Methodenbuch der Wegbegleitung, wo man einfach nochmal so die Haltung, die feinen Fertigkeiten und das Handwerk ganz konkret lernt und auf was kommt es an oder auch wirklich Methoden, die aus dem systemischen Coaching kommen, wie kann man die in und mit der Natur anwenden. Das ist wirklich das eine. Das andere ist es wirklich den Mut haben, rauszugehen. Am Ende des Tages ist viel also es ist viel natürlicher oder unkomplizierter, als man denkt. Man ist nicht bei allen oder nicht auf alles gewappnet, was da kommt. In der Natur muss man arbeiten mit dem, was ist. Ich stelle mir vor, das wäre jetzt schön, das würde ich jetzt gerne machen. Also zum Beispiel so Klassiker sind. Ich habe schon mit Klienten, ja, wir gehen an den Gebirgsbach und so weiter. Und dann sind wir rausgefahren in die Natur und da war es aber so trocken, da war kein Gebirgsbach. Also konnte ich dann einfach gar nicht mehr das machen. Oder jetzt dachte ich, ah, wir sind ein bisschen abgeschieden und heute ausgerechnet da, wo ich hin will, sind andere Leute. Also kann ich da wieder nicht hin. Oder es zeigt sich irgendwas und man kommt in den Regenschauer oder aber wenn man anfängt, damit zu arbeiten, lernt, sich darauf einzulassen, das ist so annehmen, was ist, und damit zu arbeiten. Also ich habe auch schon im Graupel- und Schneeschauer eine Aufstellung gemacht und irgendwann habe ich gesagt, also jetzt muss ich mal fragen, die Dame, du wollen wir nicht lieber aufhören, uns unterstellen und nachher weitermachen? Dann sagt sie, unter keinen Umständen, das passt genau zum Thema, ich will da jetzt durch. Ich so, super, da bist du bei mir richtig, dann bleiben wir jetzt in diesem Schneesturm und gehen da zusammen durch, beziehungsweise wir arbeiten genau hier weiter. Also das lernt man mit der Natur, dass man sehr flexibel ist, aber in dieser Annahme steckt viel Kraft und in etwas durchschreiten und arbeiten mit dem, was ist. Das sind so Prinzipien. Und wenn man sich darauf einlässt, dann werden das wunderbare Coachings, die so viel Metapher und so viel, also ja, zeigen. Und es ist nicht immer ein Schönwetter-Coaching. Und das Beste ist eigentlich wirklich, wenn es kein Schönwetter-Coaching ist, wenn man mal durch Unbequemes durch muss. Denn so ist es auch mit den Veränderungsthemen. Und Coaching heißt ja nicht, dass man immer mit einem super guten Gefühl rausgeht. Das Ziel ist nicht immer das nächstbeste gute Gefühl, sondern es ist einfach ein weiterer Schritt im Prozess und es darf sich anfühlen, wie es sich einfach anfühlt.
Ja. Ich höre so raus, dass du sagst, so du hältst auf jeden Fall den Raum für die Themen der Menschen. Ich habe Auftragsklärung gehört. Ich habe auch Fragmente aus Aufstellungsarbeit bei dir gerade gehört. So, was würdest du sagen, ist noch so eine Methode, die richtig, richtig gut funktioniert draußen, mit der du gerne arbeitest?
Stille. Es ist, ich lasse Menschen, oder wir gehen mal mit Fragen. Also wenn es die richtige Frage ist, eine wesentliche Frage, dann gehen wir einfach auch mal in Stille mit dieser Frage und wir beantworten sie uns beide aus unterschiedlichen Perspektiven dann zusammen. Also eine Frage, was mit dem Thema der Klientin und des Klienten zu tun hat, aber wirklich was Wesentliches und was sieht die Klientin, wie wird sie es beantworten, was sehe ich? Oder ich lasse sie nach einer gewissen Erfahrung, wir zerreden jetzt nicht gleich, was hat es mit dir gemacht oder du musst etwas sagen, sondern geh doch mal an den Bach oder setz dich doch mal unter den Baum, du hast eine halbe Stunde. Schau doch mal, was dir jetzt gut tut und wir sprechen erst mal nicht drüber. Und dann entstehen meistens noch mal in der Stille heraus noch mal ganz viele Aha-Momente. Das ist etwas, was ich sehr gerne nutze im richtigen Moment, aber auch die Stille, wenn jemand etwas sagt und es hat Gewicht und Bedeutung, mag es erstmal gar nicht zerreden, sondern mag dem, was da gesagt wird. Und man merkt, wenn etwas wirklich kraftvoll Bedeutung, Gewicht hat, das darf erstmal Raum haben. Und ich bin ganz oft einer, der ganz lange den Raum hält und erstmal nichts sagt, wenn ich denke, boah, das hat jetzt Bedeutung, das möchte ich erstmal so, sag mal, klingen, schwingen lassen, dem möchte ich erstmal Raum geben. Und irgendwann hat einer von uns beiden einen Impuls. Auch das entsteht ganz natürlich. Und das ist etwas, dieses Aushalten, dass Stille den Raum haben darf. Du nickst so, du kennst das auch, gell? Wie würdest du das denn beschreiben oder wie ist denn das für dich?
Ja, ich finde das total interessant, weil ich selber so unfassbar schöne Erlebnisse mit Stille gemacht habe. Und sofort so merke, wie sich in mir etwas entspannt und ich langsamer spreche und so. Ich liebe diese Stille, weil ich letztendlich glaube, dass da alle Antworten schon da sind. Und gleichzeitig frage ich mich halt immer wieder, wieso nutze ich das so wenig in meinem täglichen Tun und Wirken? Und du hast mich jetzt gerade zu einer Reflexion eingeladen, deswegen bin ich gedanklich quasi so ein bisschen wie abgebogen aus unserem Gespräch. Weil ich so dachte, ich habe am Wochenende einen Aufstellungstag gehabt und bin da so reingegangen mit, ich wünsche mir, dass es da auch stille Momente gibt. Und wenn ich jetzt so ganz ehrlich drauf gucke, dann denke ich mir so, naja, also das kann ich mir beim nächsten Mal gut nochmal vornehmen. Und klar gibt es diese Momente, wo man in der Aufstellung steht und für einen Moment still wird. Aber ich finde auch diese Stille vor einer Aufstellung, nach einer Aufstellung, in so einem Zwischenraum eigentlich so wertvoll, dass ich gerade so denke, ja, ich finde, das ist so nachvollziehbar, was du sagst. Es fällt auf so einen Boden, der schon bereitet ist. Und gleichzeitig fällt es mir schwer, mich auch für die Stille einzusetzen.
Ja, kann ich verstehen. Man muss das auch aushalten können. Und das ist ungewohnt, aber das hat sowas, ich glaube, so wie du es auch beschrieben hast, da wird etwas, glaube ich, gewürdigt, da bekommt etwas Raum und da brauchst keine Worte und es macht was. Und wenn es gut angeleitet ist und den Menschen einfach klar ist, worum es da jetzt geht, nein, es ist ein wunderbares, du hast ja nach Methode, glaube ich, gefragt. Ja, und also ich kann es natürlich dir nur empfehlen. Und ja, das hat eine tolle Wirkung. Also ja, es macht einfach was. Und vielleicht noch eine Anekdote, ich bei Wandercoaching, also diese intensive Form, es gibt, wenn ich in Gruppen gehe, auch mal eine Tour und sage also 4, 5 Stunden, wir gehen im Schweigen. Wir tauschen uns nicht aus. Und ich habe es schon erlebt, dass so manche, also gerade vielleicht so die harten Kerle, da waren so ein, zwei dabei, dass die sich ganz zurück haben fallen lassen und die haben geweint. Die haben einfach mal mehrere Stunden in Stille für sich, die haben einfach mal geweint. Das haben wir gar nicht da vorne unbedingt mitbekommen. Ich habe natürlich schon geschaut, aber manche vorne haben es nicht mitbekommen. Es ist einfach mal ein Raum, wo du mit dir sein darfst. Und dieses Weinen, da kam einfach viel in den Fluss. Und es war einfach auch nicht aufzuhalten und das haben wir genauso gelassen. Also diese Stille bringt einfach viel Ausdruck hervor, ohne dass es da Worte braucht.
Ja. Und ich wünsche mir, glaube ich, manchmal, dass wir systemischen Coaches, beratende Therapeutinnen da auch noch mehr für diese Dinge gehen, von denen wir wissen, dass sie richtig cool sind, und uns ja auch immer wieder bewusst abheben, auch von klassischer Psychotherapie, weil ich so denke, dieses, wir setzen uns schon in vorbereitete Sessel und dann ist schon klar, dass wir eine Stunde reden, so dass ich so denke, es gibt mittlerweile so viel mehr als reden und so viel wirksamere Tools, dass ich glaube, dass wir ja uns einfach auch stark machen dürfen für alles jenseits von zwei Sesseln.
Ja, es darf, glaube ich, wirklich aus diesem natürlich entstehen und nicht irgendwie so ist es, so ist Coaching oder so ist Aufstellung oder so ist Therapie, sondern was brauchst du jetzt und dem einfach mal Raum geben oder mal ausprobieren, wenn etwas Ungewohntes viel Raum bekommt, wie zum Beispiel die Stille.
Ja.
Ja.
Was ich mich noch frage, das ist auch etwas, womit ich mich immer mal so beschäftige, wenn ich jetzt hier gerade so einen Experten habe, dann frage ich dich direkt mal. Bei Aufstellungsarbeit zum Beispiel ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich noch mal so roh zeige oder noch nahbarer und so. Und ich mir so vorstellen kann, dass wenn du in der Natur unterwegs bist, dass ja, dass du dann auch nass wirst und dass du auch schnaufen musst, obwohl du super trainiert bist, dass du auch Hunger hast oder das Gefühl hast, so du musst jetzt so deine halbe Trinkflasche leer trinken, irgendwie so, dass man dich auch als Mensch erkennt, und auch vielleicht deinen Schweiß auf dem T-Shirt sieht. So, wie gehst du damit um, dass Menschen dich viel mehr sehen, als würdest du in deinem gebügelten Hemd in einem Sessel sitzen?
Also ich glaube, am Ende lebt man damit ja vor, was die Klienten ja auch sich wünschen, dass sie es lernen oder dass sie es wieder ausdrücken. Also sie suchen ja nach Lösungen, Antworten, die ganz authentisch zu ihnen passen. Und ich kann, also gerade bei einer Hüttentour, das ist ja, wie gesagt, also diese höchste Form, weil ich schlafe dann manches Mal auch in einem Mehrbettzimmer oder wenn wir Pech haben, ist es ein Matratzenlager und da schlafe ich dann da auch. Also, und man lernt sich da einfach wirklich kennen und das geht, man ist da einfach ganz authentisch bis hin zu dem Punkt, dass ich Ihnen sage, ich brauche jetzt mal Raum für mich. Und nachdem ich diesen Raum einfach nicht in einem Zimmer auf der Hütte haben kann, sage ich, ich gehe jetzt mal eine Stunde oder zwei in die Natur. Und wenn ihr mich da seht, ich möchte für mich bleiben. Also ich nehme mir da Raum und sage auch, für mich ist es einfach gerade viel und auch ich brauche Zeit zum Verarbeiten. Oder ich sage auch mal, bei gewissen Dingen, wenn es so viele Bedürfnisse gibt, sage ich, also ich trage die ganze Verantwortung, also entscheide ich jetzt auch, weil ich es nicht allen recht machen kann. Oder ich bin jetzt an einem Punkt, wir sind jetzt 5 Tage zusammen und ich bin auch nicht mehr durchlässig bei allem. Und ich möchte, dass ihr das heute wisst, weil es gibt so, es ist heute der letzte Tag und wir haben alle viel durchgemacht. Es macht auch was mit mir. Und das spreche ich einfach an. Und je mehr ich das anspreche, oder ich habe manches Mal auch Co-Coaches dabei, die sagen, oh toll, dass du das sagst, dass du auch mal innen drin wackelst oder dass du nicht mehr durchlässig bist. Es macht es für uns auch einfacher, weil wir sind es gerade auch nicht. Oder wie können wir jetzt als Team agieren? Also dieses Ansprechen von, und ich kann dann gar nicht anders als bei manchen Formaten, als mich ganz authentisch und ehrlich zu zeigen oder erstmal gut für mich zu sorgen, damit ich dann wieder meinen Job machen kann. Und damit lebe ich ja etwas vor, was Sie ja dann auch umsetzen sollen im Alltag, erstmal gut für sich zu sorgen, damit Sie Antworten nach außen geben können. Und das passiert da wieder ganz natürlich. Und genau, oder wenn wir durch den Regen gegangen sind und durch eine Tour, die war 4 Stunden angesetzt, aber dann ist es halt nur Regen gewesen und du brauchst 6 Stunden, dann sage ich auch mal, wir machen heute kein Coaching mehr. Das Einzige, was ich noch will, ist heute Bier oder ein Schnaps. So, und dann komme ich hier auf dieser Hütte an und dann können wir wieder von Mensch zu Mensch reden. Aber dann bitte redet mich nicht in der Rolle als Coach an, sondern dann bin ich jetzt mal einer von euch und wir sind durch was gegangen und es hat auch was mit mir gemacht. Und ich glaube, wenn man sowas anspricht und klärt, dann ist das, und ich spreche oft von Wegbegleitung, gell? Nicht nur Coaching, sondern dass man wirklich einer, der nebendran steht und einen Weg begleitet. Und dann gibt es nochmal eine Form, nicht nur Wegbegleiter, sondern Weggefährte. Wir sind sowas durchgegangen und das ist ganz menschlich und wir treffen uns auch als Menschen. Und dann ist es wichtig, mal wieder anzusprechen. Vielleicht am nächsten Tag. So, und jetzt bin ich wieder ganz Coach und Bergwanderführer und jetzt geht es um dich und das Coaching. Und dann spricht man diese unterschiedlichen Ebenen an. Und das, ich glaube, wenn man das beherrscht, dann geht es total gut.
Ja.
Da hat es auch einen Mehrwert für den Gegenüber, glaube ich.
Das ist auch meine Erfahrung, dass wir auch dann besondere Erfahrungen ermöglichen, wenn wir uns eben auch zeigen. Und in meiner Welt, also ich bin ja zuerst Therapeutin geworden und dann alles andere, Coaching, Supervision und Dozentin und so. Die Therapeutin war zuerst da und die hat manchmal noch so dieses, nein, ich erzähle nichts von mir und also so, ich bleibe neutral und abstinent und so diese Idee von möglichst wenig von mir zu zeigen, das ist irgendwo noch drin. Als Überzeugung, obwohl ich eben mit dem anderen auch wirklich so tolle Erfahrungen mache. Bei mir ist es häufig so, dass ich nach so außergewöhnlichen Dingen, wie zum Beispiel in einem langen Aufstellungstag, so die Idee habe, ich muss irgendwie noch tanzen, ich muss noch abzappeln und alles ausschütteln, so. Und ich muss eigentlich danach noch Pizza essen. Und wenn Menschen dann Lust haben, auch da noch dabei zu sein oder auch mittanzen und sagen, ey, das tut mir jetzt auch gerade gut, dass ich so das Gefühl habe, das sind eigentlich ganz schöne Erfahrungen. Und gleichzeitig gibt es so wie diese Wächterin, die sagt, geht das jetzt wirklich? Kannst du dich dann in so einen Gebirgsbach stürzen und dann dich irgendwie abtrocknen oder ausziehen oder so? Marcel, geht das wirklich?
Ich habe, bevor ich es antworte, würde ich noch wissen, sagst du dann, wenn du jetzt sagst, du brauchst Tanzen, du brauchst Bewegung, sagst du, also jetzt ist es quasi die Aufstellung vorbei und sagst du, jetzt bist du nicht mehr die Therapeutin und die Begleiterin, sondern jetzt bist du Jessica, jetzt sind wir privat und oder also sprichst du diese Ebene dann an, weil du gehst ja dann in was privat, also du bist ja dann eigentlich, du brauchst es für dich als Mensch, Jessica. Das ist ja eine andere Ebene und die begegnen dir dann auf einer anderen Ebene. Ist das dann so oder wie machst du das?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so super explizit sage, wie du das machst. Das würde ich mir auch mal mitnehmen aus unserem Gespräch. Das, was ich auf jeden Fall mache, ist erstmal den einen Raum zu schließen, zu sagen so. Und ich weiß ja auch, dass das nicht immer für alle passt. Und die, für die das dann nicht passt, die gehen dann quasi so. Und das, also ich glaube, dass ich den Raum sehr klar schließe. Aber vielleicht sage ich dann nicht diese Betonung auf, und jetzt bin ich die. Oder jetzt ändern wir den Kontext in oder so. Dieser Nachsatz, so, den würde ich vielleicht mal ausprobieren.
Also es hilft vor allem mir dann immer, dass wenn ich sowas äußere. Und jetzt zu deiner Frage, genau, es gibt so Touren, da kommen wir am Ende an einem See raus und das ist so ein Ritual, wer möchte, kann da reinspringen, der Königssee. Auch so, wir waschen alles ab, also wir nehmen es nicht mehr mit nach Hause, was wir nicht mehr brauchen, wir springen da rein. Und nach mehreren Tagen und man ist wirklich so nahe gekommen. Manche sagen, du, ich habe keine Badehose dabei oder kein Bikini, dann springen sie nackt rein. Und ich springe da auch rein und trockne mich dann ab und ziehe mich um. Also in dem Fall, das ist wirklich so, dass ein Raum für Gefährtenschaft entstanden. Und dann geht es wirklich richtig gut. Und bei anderen Angeboten ist das, glaube ich, ein bisschen distanzierter. Aber ich glaube, mein Vorteil in dem Fall ist, ich komme ja nicht aus dem Therapeutischen, sondern aus dem Coachenden. Und da ist es von vornherein, also das mit der Distanz, man kann, aber man muss nicht. Und ich habe einfach festgestellt, A, manche wollen gerne authentische Erlebnisse von mir hören, gerade wenn sie wissen, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie sie. Dann darf ich meinen Blickwinkel da einfach geben. Ich habe das auch bei Therapeuten. Wenn ich bei Therapeuten war, fand ich es wertvoll, wenn sie mal gesagt haben: Du Marcel, ich erzähle dir mal jetzt was ganz Persönliches. Das war so irgendwie, oh, ich krieg. Und da konnte ich total viel mitnehmen, weil von diesen Menschen konnte ich so viel mitnehmen. Und die Person, also die Therapeuten, haben sich das, glaube ich, sehr genau überlegt. Und wenn das für mich dienend war, haben sie mir das wie als Geschenk einfach wirklich mitgegeben. Und das kam bei mir viel mehr an. Deswegen erlaube ich mir das ab und zu auch, weil ich das wie ein Geschenk sehe. Und es gibt so Momente, dieses mal jemanden auch in den Arm nehmen. Also wenn, sage ich mal, jemand so richtig hart ist, der kann alles und es ist der Macher und es können Frauen oder Männer sein, die so immer hart und die haben eine Rüstung und so weiter. Wenn die mal weich werden und vielleicht auch das Weinen anfangen, dann frage ich, du brauchst du mal eine Schulter? Und wenn dann jemand sagt, eine Schulter wäre toll, magst du mal in den Arm genommen werden? Und sagt, oh, das wird mir jetzt gut. Und dann mache ich das, während, wenn jemand ganz nah immer im Wasser gebaut ist und immer gleich Tränen kommen, immer gleich Traurigkeit, bin ich ja einer, der sagt, du, das traue ich dir zu. Geh da mal durch. Genau, das ist so ein bisschen, so ist mein Umgang mit Nähe und Distanz. Und das ist
Da kann
eben.
ich noch mal meinen absoluten Lieblingssatz sagen. Für mich geht es ja sehr oft darum, einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht. Und wenn jemand das gewohnt ist, auch über Tränen viel Nähe und Aufmerksamkeit zu holen, dann ist mein Unterschied, dass ich mich eher auch zurückhalte, das anzubieten. Und für Menschen, wo ich das Gefühl habe, so, die nehmen das sonst nicht in Anspruch, auch sich mal an einer Schulter auszuweinen, dann ist ja die Unterschiedsbildung, das auch genau anzubieten. Und ich glaube, dass wir alle so ein total feines Gespür dafür haben, wo diese Unterschiede möglich sind und dann ja auch eine Menge sprachlicher Mittel haben, über Fragetechniken oder was auch immer, das auch nochmal reinzuholen und zu überprüfen, ob das, was ich wahrnehme, dann auch dienlich ist für mein Gegenüber.
Ja, na, sehr fein ausgedrückt. Genau, es darf einen Unterschied machen. Die machen gerade dann dadurch eine neue Erfahrung.
Genau.
Wenn die Rüstung fällt und man darf mal weich werden, gell, und wird da bestätigt oder aufgefangen und man darf der schwächere Part mal sein oder umgedreht, wenn jemand immer sehr weich, du, ich traue es dir zu, geh einfach einen Schritt weiter, ich bleibe an deiner Seite, aber ich gehe jetzt nicht diesem ersten Reflex nach, dass du gehalten werden musst. Ich glaube, du kannst noch einen Schritt machen, lass uns das doch mal ausprobieren. Darf ich da noch kurz den Bezug zur Natur machen? Ich arbeite unheimlich gerne mit Bäumen. Und zwar nicht, weil man da die Kraft oder die Energie der Bäume spüren muss, sondern man kann Dinge üben, wirklich ganz achtsam. Loslassen, fallen lassen, Hingabe. Also sich mit der Schulter oder mit dem Rücken mal anzulehnen, ist so, boah, ich lasse ein bisschen los. Und wenn ich sag, du hast du mal Lust, Hingabe oder fallen lassen zu üben, wirklich mal so richtig der Schwäche, richtig getragen werden. Dann lehn dich doch mit Bauch, Brustkorb, Wange an und nimm die Arme drumherum. Dieses Baumumarmen ist ja völlig verpönt. Und ich nutze es aber als Achtsamkeitsübung, weil ich denke, das ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich in der Natur machen kann. Der Baum wertet nicht, er trägt, er hält. Ich kann wirklich richtig loslassen. Ich kann mich hineinfallen lassen und werde gehalten. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und wenn gerade jemand immer im Job, also der Führende ist, der Harte ist und so weiter. Und ich sage, magst du mal die andere Erfahrung wieder machen, einfach nur, um mit dieser Qualität in Kontakt zu kommen. Dann machen wir diese Baumübung und ich betone wirklich immer wieder, doppelt und dreifach, du musst nicht die Energie des Baumes spüren und du musst auch nicht zu dem Baum werden, sondern es geht einfach diese Qualität, die wir auch alle in uns haben, schwach sein dürfen. Hingabe, loslassen, das, was wir uns ja auch so ganz oft wünschen. Übe es mit einem Baum. Und umarm ihn, und da ist nichts Esoterisches dran, sondern du übst Qualitäten, die urnatürlich und menschlich sind.
Absolut, ja. Und eine Frage habe ich aber noch, Marcel.
Ja.
Weil manchmal entwendest du Dinge aus Hotelzimmern, wie zum Beispiel ein
Ja,
Telefon,
genau.
oder du nimmst ein Bügeleisen und schleppst es in die Natur.
Ja.
Bleibt das geheim oder kannst du verraten, was du da machst?
Ich kann verraten, was ich da mache. Diese Übung gibt es ja auch in dem Buch. Deswegen ist es, man kann es nachlesen, nennt sich den Rucksack aussortieren. Also ich gehe da mit Teams oder mit einer Person raus und habe den größten, schwersten Rucksack. Die Leute schauen nach ihm, also das gibt es jetzt nicht. Also der müsst ihr eigentlich packen können. Kann ich schon. Aber habe dann wirklich absurde Dinge dabei, wie ein analoges Telefon, ein Bügeleisen, auch wirklich schwere Dinge. Also und wirklich Absurdes, was man in der Natur nicht braucht. Und habe aber auch Dinge drin. Und ich sage immer, es geht jetzt darum, stellt euch euren Veränderungsprozess wie einen Wanderweg vor. Und wir packen jetzt mal den Rucksack. Es gibt Dinge, wo ich annehme, in eurem Teamrucksack oder persönlichen Rucksack ist alter Ballast und Schweres drin, was euch zurückhält, was euch das Vorankommen schwer macht. Und es sind nützliche Dinge, Nährendes, was eure Tour, was eure Veränderungsprozess, den Wanderweg gelingen lässt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und dann hole ich halt wirklich erstmal den Ballast raus. Also das analoge Telefon braucht man auf keinem Wanderweg. Oder ich spreche auch manchmal von der Hüttentour. Das brauchst du nicht. Das Bügeleisen brauchst du auch nicht. Und so kommen fünf, sechs absurde Gegenstände raus und sagen, so, und das ist der Ballast. Und dann kommen fünf, sechs Gegenstände wie ein DAV-Erste-Hilfe-Set, eine Flasche Wasser und so weiter. Das Nährende, was einen weit trägt. Und wir nehmen diese Metapher und sagen, bevor ihr losgeht, bevor wir uns jetzt in diesen Veränderungsprozess hineinbegeben, sortieren wir erstmal aus. Was ist schon an Ressourcen, Qualitäten, Fähigkeiten, was ist drin? Und was solltet ihr gar nicht erst mitnehmen? Oder wenn ihr sagt, ihr könnt es noch nicht loslassen, irgendwann mal bald loslassen, weil es ist unnötig. Und so kriegt man gleich einen Blick auf Themen und auf Ressourcen. Wir wissen, von was wir sprechen. Und manche können auch sofort aussortieren und andere können Themen noch nicht loslassen. Es ist Teil des Prozesses. Und dann lege ich wenn es das Bügeleisen das Symbol ist, dieses Bügeleisen in den Rucksack der Klientin. Oder wenn ich jetzt keinen aus dem Hotel nichts mitnehmen will, nehme ich einfach 5 Ballaststeine. Und wenn jemand den Ballaststein noch nicht loslassen kann und das physisch möglich ist, lege ich den der Klientin, dem Klient unten in den Rucksack rein. Und dann wird dieser Person bewusst, das schleppe ich die ganze Zeit mit mir rum. Also physisch, körperlich wird es dann mal bewusst, da kommt es dann an. Das mache ich seit Monaten, Jahren. Und dann entsteht meistens ein Groll oder ein Impuls, das mache ich jetzt nicht mehr. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann wird der Stein entweder kleiner oder irgendwann geht er ganz. Also man schaut sich dann diese Ballastthemen an.
Wow.
Ja, genau, und dafür brauche ich Bügeleisen und so. Oder halt Steine oder halt, also dieses metaphorische Arbeiten, genau, das
Ja.
steckt dahinter.
Mich hat es einfach total neugierig gemacht, was du quasi mit einem analogen Telefon an der Isar so treibst.
Genau. Ich versuche zu telefonieren und es gelingt nicht.
Sehr schön.
Ja.
Cool. Ja, Marcel, wenn du so nochmal unser Gespräch Revue passieren lässt für dich, was ist vielleicht etwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt hier gerade nochmal besonders betonen oder das ist jetzt hier ein bisschen zu kurz gekommen?
Also das Erste, was mir einfällt, ist erstmal, ich schätze sehr deine ruhige, klare Art und danke dir erstmal, wie viel Raum du mir auch gegeben hast. Also das finde ich mehr als nur sehr fein. Mir hat es Lust gemacht, ich habe zu wenig über dich erfahren. Also ich hatte natürlich die anderen Podcasts, aber ich würde gerne, wenn wir hier dann mal auflegen, schauen, ich möchte gerne noch mehr über dich wissen, weil ich weiß von der Art und Weise, wie du fragst und wie du auf meine Antworten reagierst, dass da ganz viel ist, wo ich mit dir in Resonanz gehe. Und ich glaube, früher oder später komme ich mal zu einer Aufstellung oder zu irgendeinem Event von dir, weil ich das einfach gerade total, die Begegnung total fein finde. Also genau. Ansonsten, was zu kurz gekommen ist, ich weiß es gar nicht, wenn jemand vielleicht noch mehr über Natur und Naturcoaching erfahren möchte, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also das Einfachste ist natürlich das Buch oder man kommt mit mir mal in Kontakt. Aber wir haben so viel angeschnitten. Ich finde es ziemlich rund, ehrlich gesagt.
Ja, und deine ganzen Kontakte und der Link zum Buch, das ist wie immer ja auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Das heißt also, man kann unter der Folge immer noch diese Shownotes finden. Und ansonsten, glaube ich, findet man dich auch.
Ja, genau. Also Dankeschön, dass ihr es verlinkt. Das finde ich auch total fein. Und ich glaube, ja, man findet mich.
Ja.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch, Marcel.
Ich fand es wirklich toll. Ich freue mich auf mehr. Das machen wir jetzt dann mal außerhalb. Und ja, herzlichen Dank. Danke, danke, danke. War toll. Toller Austausch.
Ja, das war's mit der heutigen Folge. Du findest das Buch von Marcel und seine Website in den Shownotes verlinkt und auch unsere Einladung, Jessicas und meine Einladung zu unserer Geburtstagsfeier, zu unserem 5. Geburtstag. Vielleicht hast du die letzten Folgen schon gehört. Ansonsten hier nochmal herzlich die Einladung, mit uns diesen Podcast zu feiern. Am 16. Juli von 19 bis 22 Uhr in einem gemeinsamen Zoom-Raum. Dieser Abend ist kostenfrei für dich. Du kannst dich über den Link in den Shownotes registrieren und wir freuen uns, wenn du dabei bist. Ja, ein bisschen systemischer Input von Jessica und anschließend ein Soundbath von mir, in welchem du in den Klängen baden kannst. Schreib uns gerne deine Fragen und Anmerkungen auf unserer Instagram-Seite unter flow. Wir freuen uns auf einen Austausch mit dir. Bis dann. Join the next level.